Tagesspiegel.
Dieser Senat ist angetreten, Bewährtes zu bewahren und mutig Neues zu wagen.
Wir fördern die Wirtschaft in unserer Stadt.
Wir wollen hier mit dem Schnellerbauengesetz ansetzen.
Unser Schwerpunkt ist die Bekämpfung der organisierten Kriminalität.
Zum einen haben wir mit dem Beschluss eines Doppelhaushalts ein echtes Kraftpaket für Berlin geschnürt.
Verkehrspolitik für alle und mit Augenmaß. Das wird weiterhin mein Bestreben sein.
Zusammen gestalten wir eine bessere Zukunft für alle in Berlin.
Zack, so schnell kann's gehen. Ein Jahr ist es her, dass die CDU mit Kai Wegner die Wiederholungswahl gewonnen und mit der SPD als Koalitionspartnerin die Führung im Roten Rathaus von Berlin übernommen hat. Ein Jahr Zeit also, um den versprochenen Neustart für Berlin zu realisieren oder zumindest anzuschieben. Was ist gelungen und was weniger? Welche Senatorinnen und Senatoren haben uns überrascht? Welche enttäuscht? Funktioniert Berlin jetzt besser als vor einem Jahr? Und ist das möglicherweise der beste Senat aller Zeiten? Das alles besprechen wir jetzt im Checkpoint-Podcast Landespolitik für Anfänger, komprimiert in weniger als einer Stunde. Ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin des Tagesspiegels.
Und ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel.
Checkpoint. Der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen.
Tja, Lorenz, ein Jahr schon schwarz-rot. Was ist der erste Begriff, der dir einfällt?
Ein Begriff, ich glaube, Heiterkeit.
Weil
schon lange hat kein regierender Bürgermeister so offensichtlich gut gelaunt regiert. Und das ist ja vielleicht auch nicht das Verkehrteste.
Ja, es war schon ein konservativer Epochenwechsel. Nach einem Vierteljahrhundert SPD-Führung haben wir jetzt also wieder einen CDU-Bürgermeister, der angetreten ist, na klar, um Berlin zum Besseren zu verändern. Das wollen sie irgendwie alle. Wir wollen jetzt mal gucken, inwiefern sich diese Politik womöglich verändert hat und inwiefern auch das versprochene Motto, das Beste für Berlin, das laut Koalitionsvertrag erreicht werden soll, schon auf dem Weg ist.
Die Zeit drängt, denn in knapp 2,5 Jahren wird ja schon wieder gewählt.
Wir schauen mal direkt rein. Wir fangen natürlich beim Chef an, beim Regierenden selbst. Da müssen wir sagen, wir haben vor mehr als einer Woche Kai Wegner gebeten, uns mal selbst eine kleine Einschätzung zu geben, wie es denn so läuft, Höhen und Tiefen seines ersten Regierungsjahres. Da hat er aus terminlichen Gründen gesagt, das schaffe ich leider nicht.
Tja, wahrscheinlich, weil er so viel lacht.
So viel arbeitet.
Ach so, ja, okay.
Kurz gesagt hatte Kai Wegner ja versprochen, es war so sein Wahlkampfslogan, Berlin muss wieder funktionieren. Hat das funktioniert?
Ich glaube bisher noch nicht. Die Ziele waren ja Zusammenführung von Außen- und Innenbezirken, also dass die nicht weiter gegeneinander ausgespielt werden. Berlin soll sicherer und sauberer werden. Man wollte mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Man wollte mehr miteinander im Verkehr. Dann gab es noch die Idee eines Sondervermögens Klimaschutz. Und zur Chefsache erklärt wurde im Roten Rathaus die Verwaltungsmodernisierung und es wurde nochmal ausgerufen, das 14-Tage-Ziel bei Bürgeramtsterminen. Das heißt, dass allen angeboten wird, spätestens nach 14 Tagen einen Termin im Bürgeramt zu bekommen. Wir sehen schon an dem letzten Punkt und wenn wir die anderen uns auch noch mal kurz anschauen, viel ist da noch nicht passiert. Mhm. Im Gegenteil, bei manchen Punkten muss man sogar sagen, das Gegenteil ist eingetreten. Also mehr Miteinander im Verkehr lässt sich nun wirklich nicht feststellen.
Wir müssen der Fairness halber sagen, zumindest beim Thema Verwaltungsmodernisierung hat Kai Wegner dann auch einen gewissen Realismus an den Tag gelegt. Nämlich im Tagesspiegel-Interview im Mai 2023, also kurz nach Antritt, hat er gesagt, ich weiß auch, dass ich kein Zauberer bin. So viel Selbsterkenntnis war dann da.
Was man zu Kai Wegner sagen kann, er ist nicht so omnipräsent, wie es Giffey oft war und zum Teil ja auch noch ist. Also ist nicht so viel auf Instagram unterwegs wie sie. Hat aber auch einen Sinn für schöne Termine und schöne Reisen. Also das haben beide gemein. Er sucht nicht jede Woche die Bühne der Senatspressekonferenz. Das ist schon ein großer Unterschied zu Giffey, die sich also da immer dargestellt hat. Er lässt den anderen einen Vortritt. Und man merkt so ein bisschen auch, dass er bundespolitische Erfahrung hat. Das hat Giffey zwar auch, aber Wegner saß 16 Jahre im Bundestag, von 2005 bis 2021. Der meldet sich auch immer wieder mit Bundesthemen zu Wort. Er wagt es auch, oder vielleicht sieht er es auch als Chance, sich durchaus gegen den Bundesvorsitzenden Friedrich Merz zu positionieren. Also als der in Sachen AfD noch herumgeeiert hat, da hat Wegner ganz schnell klargestellt, keine Zusammenarbeit mit der AfD oder auch beim aktuellen Thema Schuldenbremse, wo Merz so ein bisschen blockiert, da fordert Wegner doch sehr massiv Reformen, auch auch gegen das Interesse seiner Bundespartei.
Und da gibt es ja auch so eine ganz interessante Allianz zwischen Daniel Günther, Henrik Wüst und Kai Wegner, die da so ein bisschen versuchen, so eine etwas frischere, wenn sie auch alle nicht mehr die ganz Jüngsten sind, aber ein bisschen frischer als Friedrich Merz sind sie dann doch. Und da gibt es sehr viele Gespräche auch im Hintergrund, gerade zu diesen Themen. Und vielleicht noch in Sachen Sicherheit versucht er es mit, sagen wir mal, demonstrativer Konsequenz. Also nach den Sommerrandalen in den Freibädern, da hat er Machtworte gesprochen. Der Zaun um den Görlitzer Park ist auch so ein Thema, wo es ihm besonders wichtig scheint, schnell Lösungen zu präsentieren. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass schnelle Lösungen für Probleme, die uns jahrelang beschäftigen, dann wirklich möglich sind. Aber er versucht zumindest da so einen starken Staat irgendwie in gewisser Weise wieder zu etablieren.
Aber man muss auch sagen, dass sich an diesen Beispielen auch zeigt, krasser als zuvor, die Probleme zwischen der Hauptverwaltung, also Senatsverwaltungen und den Bezirksverwaltungen. Die Bezirke in der Innenstadt werden überwiegend grün regiert. Dadurch, dass jetzt der Senat von der CDU dominiert wird, zeigt sich umso krasser, wie schwer es ist, da auf einen Nenner zu kommen oder auch die Kompetenzen klar zu kriegen. Kommen wir auch gleich nochmal zu, was wir nicht übergehen können, weil es natürlich ein dominantes Thema war. Das ist die Senatsromanze zwischen Kai Wegner und der Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch. Viele sagen, das ist doch seine Privatsache oder deren Privatsache, das geht euch doch gar nichts an. Aber wir sind ja doch, denke ich, einer Meinung, dass in diesem Fall das Private doch sehr, sehr politisch ist.
Ja, wir haben das ja auch ausführlich schon mal in einer extra Podcast-Folge Anfang des Jahres diskutiert. Hört da gerne mal rein. Haben wir ja auch sehr lange darüber diskutiert, was wir wann öffentlich machen. Es ist aber eben nur so lange Privatsache, wie es die Arbeit der beiden nicht beeinflusst. Und da muss man eigentlich nur mal einen Schritt weiter denken. Und da fehlt mir dann so ein bisschen die Fantasie, wie das eigentlich nicht die Arbeit beeinflussen soll. Ne? Also das ging ja schon los, als Wegner im vergangenen Dezember sagte, im Bereich der inneren Sicherheit und der Bildung dürfen wir, glaube ich, nicht sparen. Und da war die Beziehung noch nicht öffentlich. Ja, und da darf man natürlich dann schon die Frage stellen, ob das Sachgründe oder emotionale Gründe hat, auch wenn man unterschreiben kann, dass die Bildung eins der wichtigsten Themen dieser Stadt ist. Aber
ja, da haben sich die beiden einfach auch unnötig in die Bredouille gebracht, muss man sagen. Also auch die Frage, hat Kai Wegner eigentlich schon seine Geliebte, damals heimliche Geliebte, zur Bildungssenatorin gemacht und damit auch zu seiner politisch und beruflich Abhängigen, das muss man ja auch so sehen, ist natürlich eine Frage, die geht selbstverständlich die Öffentlichkeit was an. Uns hatten die ersten Gerüchte ja auch im Sommer längst erreicht. Das heißt also lange bevor die beiden dann bekannt gegeben haben, dass sie sich im Herbst 2023 entschieden haben, eine Beziehung einzugehen. Ja. Das hat ja meistens doch auch einen Vorlauf, wenn man sich entscheidet, eine Beziehung einzugehen. Also das Thema ist wahrscheinlich noch nicht ganz durch, weil Kai Wegner hat sich festgelegt auf einen Zeitpunkt. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass er da nicht ganz die Wahrheit gesprochen hat. Es scheint aber eine Stimmung in der Stadt zu geben, die sagt, lasst die mal machen, kümmert euch lieber um die Inhalte.
Wenn es aber natürlich so ist, dass man ihm nachweisen könnte, dass er gelogen hat, dann kriegt er ein Problem.
Was auffällt bei ihm, er ist sehr, sehr bemüht, dass es im Senat keine Konflikte gibt. Das hat den anderen vorherigen Senat ja doch sehr belastet, diese Art des Arbeitens. Das hat er auch geschafft bisher. Große Visionen kann man zwar auch noch nicht erkennen. Er hat mehrere kleine Ziele, er hat auch ein paar große. Die Verwaltungsreform ist so eins, da kommt er aber nicht voran. Man hat manchmal das Gefühl, dass er alle unbedingt glücklich machen will. Ne? Also man sagt auch manchmal überraschende Dinge, wenn man weiß, wo er herkommt und wofür er steht und auch wofür er gewählt worden ist aus seiner Community. Da wird dann mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, wenn er also ein Frauenhaus eröffnet und sagt, ich werde alles dafür tun, dass lesbisches Leben in Berlin sichtbarer wird. Mhm. Und dann sagen natürlich andere, ist ja schön, ist auch ganz okay, aber einen Bürgeramtstermin hätte ich ja dann vielleicht trotzdem ganz gerne.
Ja.
Einen Moment bitte. Wir sind gleich für Sie da.
Wir kommen zur Ex-Regierenden, Franziska Giffey. Sie war ja aus der Bundespolitik nach Berlin gekommen, um regierende Bürgermeisterin zu werden. Das hat im ersten Schritt auch geklappt. Bei der Wiederholungswahl hat sie es dann nicht erneut geschafft. Und sie hat sich mit großen Schmerzen aus dem Roten Rathaus verabschiedet, wo sie immer noch ein Büro hat, aber zumindest aus dem größten Büro.
Da muss man ja sagen, es gab im Vorfeld ja viele Überlegungen, auch in der SPD, wahrscheinlich auch bei ihr, welches Amt für sie jetzt das Beste sei. Die Wirtschaft ist jetzt nicht gerade das Wichtigste. Amt. Auf der anderen Seite hat sie da natürlich die Möglichkeit, sich repräsentierend darzustellen. Das ist ja etwas, was ihr ganz besonders liegt. Und da sie ja jetzt auch nicht mehr als Landesvorsitzende der SPD weitermachen will oder weitermachen kann, muss man ja sagen, weil sie hat ihren Credit bei der SPD, die ja tendenziell auch eher linker aufgestellt ist als sie, längst verspielt gehabt, spätestens mit der Wiederholungswahl. Man muss schon sagen, sie kämpft immer ums Weitermachen und sie hat ja nun doch eine Menge Rückschläge schon erlitten. Das immerhin kann man mit Respekt sehen. Sie versucht tatsächlich auch aus ihren Niederlagen immer noch das Beste zu machen. Und ganz sicher ist es ja auch noch nicht, wie das weitergeht mit ihr. Sie hält sich zumindest die Möglichkeit offen, wenn die SPD nicht doch noch irgendjemand anders aus der Tasche zieht, auch wieder zu kandidieren als Spitzenkandidatin für die nächste Abgeordnetenhauswahl.
Ja, hört dazu gerne auch nochmal unsere Folge von der vergangenen Woche, wie sich die SPD gerade neu aufstellt. Ja, aber Franziska Giffey hat ja jetzt auch aktuell einen Job. Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Was hat sie sich vorgenommen? Sie will die Berliner Wirtschaft nach Corona wieder auf Kurs bringen, Start-ups, Neuunternehmen ansiedeln, Berlin für Unternehmen attraktiv gestalten. Dafür reist sie auch gerne um die Welt, gerade kürzlich in San Francisco. Und was ihr besonders wichtig ist, Kauf des Fernwerbenetzes von Vattenfall. Dazu hat sie uns einen O-Ton geschickt. Wir haben sie gefragt, was sie als größten Erfolg in ihrem ersten Regierungsjahr empfindet.
Der wichtigste politische Erfolg in dieser Legislatur ist zugleich die wichtigste energiepolitische Weichenstellung dieses Jahrzehnts. Wir holen die Wärme nach Hause. Das größte Fernwärmenetz Westeuropas kommt zurück in Landeshand. Am 3. Mai ist es soweit und damit schaffen wir die Voraussetzungen für Preisstabilität, Energieversorgungssicherheit und die notwendigen Investitionen in die Transformation. Denn eins ist klar. Wenn die Wärme nicht klimaneutral wird, wird Berlin nicht klimaneutral. Und deswegen müssen wir investieren.
Da steckt so viel Liebe in diesen Worten.
Ja, aber sie ist
zu
ja
dieser
auch
Stadt,
mit Liebe
zu ihrer Arbeit.
Immer.
Ja, also man muss sagen, das ist ja das, was sie, haben wir eben schon kurz angerissen, was sie wirklich ganz gut kann. Also ihre Selbstdarstellung, ich sage das jetzt völlig wertneutral, ist schon gut. Sie hat auch mit 44.000 Followern auf Instagram durchaus politischen Erfolg, muss man sagen. Das gelingt anderen nicht so gut. Der Regierende hängt da weit hinterher. Ist aber auch kein Wunder, weil sie postet ja wirklich oder lässt ständig posten, ne? Also Fotos mit Leuten aus der Kultur, ständig Selfies, auch Urlaubsbilder, Dienstreisenfotos, Food-Content gibt es natürlich auch, also Freitagabend Zeit für Nudel, Schinkengratin, kommt dann mal zwischendurch rein. Sie ist viel unterwegs und ist eben auch in Berlin bei Unternehmen tatsächlich präsent, profitiert ein bisschen von der Wirtschaftslage. Da ist ihr Einfluss ja gar nicht so groß als Wirtschaftssenatorin. Ja. In der Wirtschaft selbst trägt man ihr immer noch ein bisschen nach, wie sie Stefan Schwarz abserviert hat, den vorherigen Wirtschaftssenator.
Wobei sie sagt, dass er sie gebeten hat, diesen Job zu übernehmen. Ne? Also da gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, wie das abgelaufen ist. Aber klar ist, Stefan Schwarz war ein sehr beliebter Senator.
In der Wirtschaft ein sehr beliebter Senator, weil er kam ja quasi als Parteiloser ins Amt, von ihr übrigens geholt. Mhm. Das fanden viele auch eine sehr, sehr gute Idee. Er hätte, glaube ich, schon sehr, sehr gerne auch noch ein bisschen weitergemacht.
Ja, insgesamt muss man sagen, ist der Eindruck eher positiv. Das ist natürlich auch ein bisschen das Kalkül gewesen, dass sie diesen Job ausgesucht hat, wo sie gut repräsentieren kann, wenig falsch machen kann.
Ja. Dann kommen wir doch mal zum Gesamteindruck. Mehr als 6 Jahre lang haben ja SPD, Grüne und Linke in Berlin gemeinsam regiert. Das Muster dabei, muss man sagen, viel, viel Streit um Details und auch so ein gegenseitiges Schuld in die Schuhe schieben, vor allem zwischen SPD und Grünen, die sich natürlich auch in vielen inhaltlichen Punkten sehr, sehr ähnlich waren. Bei der Verkehrspolitik kann man schon sagen, das ist mit sehr viel Anspruch gestartet und ist sozusagen mit Volker Racho gegen den Poller gefahren. Der Wohnungsbau war ein Riesenthema. Also der Druck ist enorm gestiegen in diesen 6 Jahren. Es sind mehrere Dinge ja gescheitert auch, wenn wir beispielsweise an das Thema Mieten denken, Mietendeckel. Also es war manchmal lustig und manchmal tragisch und leider muss man sagen, hat sich diese Dysfunktionalität, also das hatten wir eben schon mal angesprochen, Kai Wegner will, dass die Stadt wieder funktioniert. Man muss sagen, die Stadt hat nicht so richtig funktioniert in der Zeit und der Senat eigentlich auch nicht so richtig.
Ja, es erinnert so ein bisschen an die Streitereien, die es im Bund gibt, muss man auch sagen. Auch ein Dreierbündnis, das ist natürlich immer schwierig, da 3 Interessen zu vereinen. Das ist einfacher zu zweit, das merkt man jetzt auch. Es ist vergleichsweise ruhig. Also das ist, glaube ich, das, was die Leute auch wahrnehmen, dass diese Zusammenarbeit einfach harmonischer geworden ist. Streit wird von Wählerinnen und Wählern nicht gutiert. Das ist auch etwas, was Kai Wegner sehr wichtig ist, dass er dieses Team zusammenhält, dass alle irgendwie lächelnd aus den Senatssitzungen demonstrativ rauskommen. Aber wir merken das auch, ja, es ist ja immer so ein Zeichen, was so durchgestochen wird aus dem Senat, ne? Und das war wirklich am Ende von Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot, konnte man quasi runterzählen, wenn irgendeine Sitzung losging, dass man da die erste SMS kriegte. Und das gibt's, also da, das gibt's kaum im Moment, ne? Ja. Das ist schon, läuft schon recht gut.
Das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass es doch einige Punkte gibt, wo sich beide einiger sind, als das vorher war. Du hast gesagt, bei dreien ohnehin schwieriger, aber auch inhaltlich gab es ja einige Punkte, wo man sich nur schwer zusammenraufen konnte. Das ist in diesem Senat ein bisschen anders. Es spielt auch eine Rolle, Kai Wegner muss nicht ständig im Vordergrund stehen. Also der ruft nicht ständig ich und reizt quasi andere, die sagen, ist aber eigentlich mein Thema, sondern er lässt die anderen auch ihre Themen machen. Das entspricht ja auch ein bisschen der Auswahl seiner Senatorinnen und Senatoren. Damit sind wir ja auch schon in den Inhalten. Wir schauen uns mal die Fokusthemen an, also die Themen, die der Senat als diejenigen erklärt hat, die ihm besonders wichtig sind, und schauen mal, ob es da Fortschritte gab. Was sind Fokusthemen? Also quasi jeder Senat macht vorher klar, welche langfristigen Ziele hat, wo die generelle Richtung hingeht, damit man sich ein Bild machen kann, wofür dieser Senat, diese Koalition also steht. Interessant ist dabei natürlich auch immer, wo man Schwerpunkte nicht setzt. Auch das schauen wir uns gleich nochmal an. Aber erstmal schauen wir uns die 6 Themenschwerpunkte an, die sich dieser Senat vorgenommen hat.
Ja, da ist das Thema 1, moderne Verwaltung, wo vielen Leuten, die in dieser Stadt wohnen, schon beim ersten Wort, glaube ich, ein Lächeln ins Gesicht kommt, denn modern ist die Verwaltung an vielen Stellen nicht. Dementsprechend ist das ein wirklich großer Brocken, aber eben auch ein Kernwahlversprechen von Kai Wegner gewesen, dieses Berlin muss wieder funktionieren. Also, was ist da hängen geblieben in den letzten Monaten?
Es ist halt sehr viel angeschoben worden und tatsächlich leider, muss man sagen, nicht mit einer langen Linie, sondern eben immer nur mit kurzen, kleinen Vorstößen. Und das Grundproblem, wenn man an eine Verwaltungsreform geht, ist, man braucht dafür eine ganz breite Mehrheit. Und diese breite Mehrheit muss man natürlich erstmal herstellen, damit man diskutieren kann, was man verändern will. Wenn man aber immer wieder mit kleinen Vorstößen den Widerstand, vor allen Dingen aus den Bezirken, und wir haben es ja eben schon gesagt, in der Innenstadt vor allen grünen Bezirken hervorruft, bekommt man nie eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus zustande für eine große Verwaltungsreform. Dafür braucht es eine verfassungsändernde Mehrheit, nämlich eine Zweidrittelreform, und die hat natürlich der Senat nicht. Aber auch im Kleinen muss man sagen, wo der Senat selber Tempo machen könnte, das ist die Digitalisierung der Verwaltung, geht es nicht wirklich voran. Das ist teilweise schon wirklich krass, die Unterschiede auch zu anderen Kommunen, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Es ist schlichtweg manches nicht erklärlich, was hier eben nicht funktioniert.
Ja, und da sind wir eben sehr weit entfernt nach wie vor von dem immer wieder ausgegebenen 14-Tage-Ziel bei den Bürgeramtsterminen. Das ist, ja, gehört schon fast zur Folklore dieser Stadt dazu, dass man, wenn man einen neuen Personalausweis braucht, sich die Wohnung ummelden will, also all diese Dinge, die man ja auch nicht gerne macht. Ja, also niemand geht gerne zum Bürgeramt. Und da muss man dann sehr lange warten auf den Termin. Oder man braucht Tricks oder man muss von Spandau nach Marzahn-Hellersdorf fahren und so weiter.
Das hat auch was zu tun damit, dass zu zögerlich investiert wurde in den vergangenen Jahren, weil man da einen anderen Schwerpunkt hatte und davor kein Geld schlichtweg da war oder man sich eben nicht vorstellen konnte, dass die Digitalisierung so, so wichtig wird. Sie wird es umso mehr, als Berlin eben massiv Probleme hat, Personal für den öffentlichen Dienst und damit für die Verwaltung zu bekommen.
Digitalisierung, das vielleicht noch als kleine Checkpoint-Schleife, heißt ja hier in dieser Stadt oft auch, dass man zwar digital etwas beantragen kann, also eine Online-Maske ausfüllt, dann aber trotzdem den Brief hinterher noch abschicken muss. Da wird auch ein bisschen geschummelt bei den Zahlen, aber es geht ein bisschen voran. Das müssen wir jetzt der Vollständigkeit halber auch sagen. Also es können mittlerweile mehr als 250 Dienstleistungen zumindest online erledigt werden. Neu dabei ist jetzt die digitale Meldebescheinigung. Achtung, da geht es nicht um An- und Abmeldung von Wohnungen. Das hätte eigentlich schon zum 1. Oktober so sein sollen, funktioniert aber immer noch nicht. Aber sagen wir mal so, alle sind optimistisch, dass es demnächst dann auch mal funktioniert.
Aber um das nochmal klar zu machen, dieses 14-Tage-Ziel ist ja nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, sondern gerade beim An- und Ummelden von Wohnungen sind wir als Bürgerinnen und Bürger verpflichtet, uns innerhalb von 14 Tagen umzumelden. Das Land Berlin gibt uns aber die Möglichkeit dazu nicht. Und damit leben wir jetzt seit vielen, vielen Jahren und nehmen es natürlich irgendwie hin. Aber in Ordnung ist das selbstverständlich nicht.
Also Berlin ist mal wieder ein rechtsfreier Raum. Vor allem in Mitte, wo du wohnst, da kriegt man zum Beispiel eine. Wie lange musst du warten für eine Parkvignette?
Naja, ich habe gelesen, angeblich sind es 10 Wochen. Aber wenn ich mir die hinter den Windschutzscheiben ausgelegten Anträge betrachte, die in Mitte ausreichen, um keine Knolle zu kriegen, die liegen Monate. Und ich habe meinen letzten Antrag vor 1,5 Jahren gestellt. Ich habe 5 Monate gewartet.
Ich muss aber auch der Vollständigkeit halber sagen, in Schöneberg waren es 3 Tage. Das war echt mal ein Positiverlebnis mit der Berliner Verwaltung.
Herzlichen Glückwunsch.
Thema 2, Bauen und Wohnen. Da hören wir Bausenator Christian Gebler, der sein erstes Jahr im Amt folgendermaßen beurteilt.
Wir werden die Situation auf dem Wohnungsmarkt nur entspannen, wenn wir das Angebot erhöhen, also mehr Wohnungsbau realisieren. Dafür haben wir in den letzten 12 Monaten wichtige Weichen gestellt. Änderung der Bauordnung, Entwurf des schneller Bauengesetzes, verbesserte Förderbedingungen und Aufstockung der Gelder für bezahlbaren Wohnraum. Die Senatskommission Wohnungsbau hat allein 2023 mit 33 Beschlussfassungen Planung und Umsetzung von ca. 11.500 Wohnungen abgesichert. Bebauungspläne für neue Wohnstandorte mit Tausenden neuer Wohnungen wurden beschlossen. Mit all diesen Maßnahmen wird sich die Situation kontinuierlich verbessern. Und wir schöpfen auch im Mietrecht die rechtlichen Möglichkeiten aus, um den Mietenanstieg abzuschwächen.
Das klingt sehr gut. Mal im Ernst, jeder weiß, die Situation ist weiterhin tierisch angespannt. Ja. Aber es ist schon richtig, dass da tatsächlich ein bisschen was vorangeht. Und da kommt natürlich diesem Senat, dieser Koalition auch zugute, dass sich die beiden Parteien ein bisschen ähnlicher in ihren Vorstellungen sind, wie das zu bewerkstelligen ist, als das beim vorherigen Senat der Fall war. Da gingen die Vorstellungen doch sehr weit auseinander. Das hat man auch gesehen bei einem der zentralen Punkte, nämlich der Frage, wie man mit dem erfolgreichen Volksentscheid Enteignung umgeht. Das hat dieser Senat ja auf die sehr lange Bank geschoben, nutzt das Thema aber ein bisschen. Wir hatten eben das Thema Vattenfall-Rückkauf, um weg vom Wohnungen enteignen hin grundsätzlich bei Themen der Sicherung des öffentlichen Lebens den Unternehmen so ein bisschen die gelbe Karte zu zeigen und zu sagen, kooperiert lieber mit uns oder überlasst uns Vattenfall beispielsweise zu einem angenehmen Preis. Sonst könnten wir diese Karte enteignen und tatsächlich auch bei euch vielleicht mal ziehen.
Ja. Dieses Wohnungsbauziel, was Gäbler ausgerufen hat, das müssen wir vielleicht kurz dazu sagen, das ist natürlich erneut verfehlt worden. Es wurden noch weniger Wohnungen gebaut in 23 als vor. Man muss aber sagen, immerhin wurden 16.000 Wohnungen gebaut, also 80% des Ziels erreicht. Jetzt ist ja das Schneller-Bauen-Gesetz, davon hat er auch gesprochen, zumindest auf den Weg gebracht worden. Es gibt einen Entwurf, der soll noch in diesem Jahr vom Parlament beschlossen werden. Was steht da drin? Kürzere Fristen, schnellere digitalisierte Verfahren, da ist es wieder. Bessere Abstimmung auch zwischen den Bauträgern und den Behörden, klarere Zuständigkeiten, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, aber auch weniger Naturschutz, da sind die Umweltverbände schon höhö auf dem Baum, aber Leute aus der Baubranche, die sagen, ja, es ist nicht der große Wurf, aber es ist ein erster Schritt, wenn es dann in der Form kommt, es muss eben noch durchs Parlament.
Ne? Es muss noch durch und ist vielleicht auch jetzt nicht alles super toll, aber es ist jedenfalls ein Gesetz, dem man das Label vernünftig umhängen kann, weil tatsächlich ja auch viele bürokratische Hürden einfach im Weg standen und das Thema der Zuständigkeiten und der Abstimmung, das bewegt alle in dieser Stadt, aber in dieser Zeit, wo es tatsächlich darauf ankommt, möglichst schnell zu bauen. Und es wird ja immer teurer, das Bauen. Das heißt, je länger man es hinauszögert, desto teurer wird es. Das ist schon ein gutes Gesetz letztlich.
Ja, aber es ist eben auch der Punkt für Mieter. Und Berlin ist nun mal eine Mieterstadt. Haben Sie nicht wirklich neue Ideen? Der Mietspiegel kommt jetzt im Mai raus. Es gibt viele Versuche, irgendwie die Mieten zu bremsen. Aber man muss sagen, wer Mieter ist in dieser Stadt, kann eigentlich nicht mehr umziehen, weil die Mieten sich dramatisch entwickelt haben in den letzten 10 Jahren. Und das Einzige, was auch dieser Regierung einfällt dazu, ist eben neue Wohnungen zu bauen. So, das ist alles, was sie tun können, weil sie eben auch, sagen wir mal, mit dem Mietendeckel eins auf den Deckel bekommen haben und wissen, das ist in vielen Teilen eben auch Bundesrecht, da können sie gar nicht viel dran machen.
Ja, man muss auch sagen, dass die Vorstellung, dass landeseigene Wohnungsunternehmen grundsätzlich die besseren Vermieter sind, sich ja auch als Illusion erwiesen haben. Die Unternehmen müssen auch wirtschaften, selbstverständlich, und die drängen sehr darauf, auch dort die Mieten zu erhöhen. Das heißt also, die Mieten werden in Berlin weiter steigen, und da kann man eigentlich nur hoffen, dass die wirtschaftliche Entwicklung weiterhin für Berlin so positiv ist, damit die Menschen auch mehr verdienen, um sich dann das Mieten auch leisten zu können.
Ein Satz vielleicht noch zu Gebler als Senator. Der war ja vorher Staatssekretär lange. Nicht der große Kommunikator, kann man vielleicht sagen. Also eher einer, der fachlich kompetent ist.
Ja, das ist er. Er ist ja seit langem in der Berliner Politik und er genießt auch einen sehr, sehr guten Ruf. Vielleicht auch eben gerade deswegen, weil er eben nicht der Selbstdarsteller ist, sondern eher der Macher. Und vor allen Dingen jemand, der auch auf Fairness ausgerichtet ist. Das hat auch was damit zu tun vielleicht, dass Christian Gebler als Hobby Schiedsrichter hat. Und das macht er seit vielen, vielen Jahren. Und wer die Berliner Fußballplätze kennt, weiß, da geht's rau zu. Da muss man sich durchsetzen zum einen. Aber man darf sich nicht so sehr in den Mittelpunkt stellen. Das schafft er ganz gut und er ist kompetent. Es ist jedenfalls nicht die verkehrteste Entscheidung gewesen, wahrscheinlich ihn zum Senator dort zu machen, auch wenn sein Auftreten tatsächlich eher das eines Staatssekretärs ist.
Ja, bei der Abhärtung, da sind wir doch schon genau richtig im Verkehr angekommen. Und die Verkehrssenatorin Manja Schreiner hat uns auch auf unsere Frage geantwortet, für wen sich denn die Verkehrssituation im vergangenen Jahr verbessert hat.
Innerhalb eines Regierungsjahres eine deutlich spürbar bessere Verkehrssituation in Berlin herzustellen, wäre ein Wunder. Allerdings haben wir viele Dinge für alle Arten des Verkehrs in der Stadt auf den Weg gebracht. Die Berliner werden das in den kommenden Jahren und Jahrzehnten spüren. Wir haben U-Bahn-Strecken ins Rollen gebracht, Wohngebiete ans ÖPNV-Netz gebracht, die Tram M10 verlängert und Fußgängerüberwege können nun schneller in den Bau gehen. Ampeln werden smarter. Unsere Art, Radwege zu bauen, nämlich besser koordiniert, hat deutlich Kilometer auf die Straße gebracht. Und ja, wir haben alle Berliner, gleich wie sie unterwegs sind, in den Blick genommen. Wenn nun alle noch deutlich mehr Rücksicht aufeinander nehmen würden, hätten wir alle mehr Sicherheit auf der Straße. Deshalb mein abschließender Appell, halten Sie sich an die STVO und für alle wird es deutlich sicherer und angenehmer im Berliner Verkehr.
Das finde ich sehr schön, dass Manja Schreiner hier meinen Hinweis aufgreift, den ich kürzlich in unserem Newsletter Checkpoint geschrieben habe. Alle sollen sich doch bitte an die STVO halten, dann haben wir keine Probleme.
Aber du wirst jetzt nicht Senatssprecherin oder sowas.
Weiß ich nicht, was zahlen die? Gut, also was ist hängen geblieben im Verkehr? Schwieriges Feld. Wir haben lange geredet vorher über so Themen wie Friedrichstraße, über Tempo 30 und so. Sie ist in ein Feld reingekommen, was vorher schon wahnsinnig aufgeladen war. Durch natürlich die Lage im Verkehr überhaupt, wo irgendwie keiner zufrieden ist. Auf der anderen Seite aber auch durch die Grünen, die das Verkehrsressort ja länger geführt hatten und dort auch mit ihrer Art der Politik durchaus ein bisschen was aufgewirbelt haben, um es mal wertfrei zu sagen.
Ja, man muss schon sagen, dass vor allen Dingen die CDU, und sie hat ja das Ressort auch für sich reklamiert, mit dem Auto Wahlkampf gemacht hat. Gleichzeitig behauptet, wir wollen eine Verkehrspolitik für alle machen. Ja, aber im Wahlkampf war ganz klar im Mittelpunkt, wir tun was für euch Autofahrer, die ihr euch gegängelt fühlt von den Grünen durch Poller, durch Radwege, durch was auch immer. Dass es in der Stadt einfach voller geworden ist und dieses Ziel, dass alle zufriedener sind, sich auch mit der CDU nicht wird durchsetzen lassen, das ist natürlich eine Einsicht, die entweder schon vorhanden und verschwiegen war oder so langsam sickert. Es gibt eben nur einen relativ begrenzten Platz zur Verfügung. Die Stadt wird voller, es gibt mehr Autos, es gibt mehr Menschen, es gibt mehr Fahrräder. Da müssen Entscheidungen getroffen werden, die vermutlich auch mal unpopulär sind. Was aber wichtig wäre, und hier kommen wir wieder zu dem Konflikt Hauptverwaltung und Bezirksverwaltung, es muss schon aus einem Guss kommen. Wenn die einen nach Gusto Kiezblocks einrichten und den Verkehr damit auf die Hauptstraßen ableiten, für die wiederum die Hauptverwaltung zuständig ist, dann haben die ein Problem, was die anderen gelöst haben, aber die müssen damit auch umgehen. Und das heißt, es wird nicht anders gehen, als dass die Hauptverwaltung und die Bezirksverwaltung zu einer einheitlicheren Verkehrspolitik kommen, als das bisher der Fall ist und als es auch unter Manja Schreiner der Fall ist.
Ja, was haben Sie geschafft? Also neue S-Bahn-Verbindung zwischen Springpfuhl und Grünauer Kiez ist beschlossen, U-Bahn-Erweiterung für Pommelanke, Mexiko-Platz, solche Dinge, aber eben auch E-Scooter-Flotten reduzieren, Abstellflächen, insbesondere in Mitte festgelegt. Das sind so kleine Dinge, die in den Kiezen durchaus Entlastung bringen. Bei den großen ÖPNV-Bauvorhaben muss man natürlich auch dazu sagen, das wird sehr lange dauern noch, bis die kommen. Aber klar, es ist auf den Weg gebracht. Aber auch zum Beispiel Tempo 30 wieder zu Tempo 50 machen auf Hauptstraßen. Das ist so ein Kernprojekt symbolisch, um die Politik der Grünen so ein bisschen wieder zurückzudrehen, ebenso wie die Friedrichstraße wieder für Autos zu öffnen. Das sind, glaube ich, Symbole, die, sagen wir mal, wohlwollend aufgenommen werden in einer gewissen CDU-Wählerschaft.
Auch in einer SPD-Wählerschaft durchaus auch, ne? Kann man durchaus sagen, da sind sie sich relativ einig.
Aber es ist ja sehr schlau von der CDU, wenn keiner im Verkehr zufrieden ist mit dem Verkehrsmittel, das er oder sie gerade benutzt, kann man ja einfach noch ein Neues sich ausdenken.
Wie wäre es denn mit einer Magnetschwebebahn?
Gute Idee. Also der Senat hat sich tatsächlich darauf geeinigt, einen Testbetrieb zu machen auf 5 bis 7 Kilometern in den nächsten Jahren irgendwann. Wo, weiß man noch nicht. Sinnvolle Ergänzung, sagt Manja Schreiner. Ja, wir warten mal ab.
Wir haben das ja sehr kritisch begutachtet, würde ich mal so sagen, wie auch alle anderen mehr oder weniger, die sich mit dem Verkehr in der Stadt seit Jahren beschäftigen. Vielleicht ist es aber doch ein Anlass, mal drüber nachzudenken, wie man die Verkehrslösungen vielleicht tatsächlich mal modernisieren kann auf eine Art und Weise, die ein bisschen schlauer ist. Also man braucht nicht zwingend eine Magnetschwebebahn, aber was beispielsweise den automatisierten Betrieb von Bussen betrifft, was die Elektrifizierung auch betrifft, da haben wir natürlich Nachholbedarf. Und ob es jetzt eine Magnetschwebebahn unbedingt sein muss. Ich finde es jedenfalls nicht grundsätzlich verkehrt, darüber nachzudenken, ob man die Außenbezirke statt jetzt 600 Meter U-Bahn zu buddeln zum Mexiko-Platz und gleichzeitig die Roller, mit denen man von der einen Station zur nächsten fahren könnte, einzuschränken, als wirklich tolle Lösung verkauft. Oder ob man auch darüber nachdenkt, zu sagen, man kann Außenbezirke unter Umständen, gerade wenn man auch viel bauen will in den Außenbezirken, möglicherweise mit einem Verkehrsmittel anschließen, für das man nicht irgendwie jahrzehntelang die Erde aufreißen muss. Der Gedanke ist zumindest legitim.
Ja, aber dann vielleicht doch die Flugtaxis.
Die kommen ja vielleicht in der Zwischenzeit. Wahrscheinlich kommen die schneller als ein U-Bahn-Bau zum BER. Also Manja Schreiner ist eigentlich vom Bau. Sie war Baulobbyistin. Das hat mit Verkehr ein bisschen was zu tun, weil da tatsächlich, wir haben es eben gesagt, viel gebuddelt wird. Aber sie musste sich wirklich sehr, sehr einarbeiten in ihr Amt. Sie hat am Anfang durchaus einige kommunikative Fehler gemacht. Sie verliert auch viele Fachleute in ihrer Verwaltung. Das kann immer unterschiedliche Gründe haben, aber bei der Zahl, die wir da inzwischen haben, liegt der Verdacht nahe, dass sie doch da einige Unzufriedenheit in ihrer Verwaltung hervorgerufen hat. Man muss aber auch sagen, diese Verwaltung ist tatsächlich ja relativ rot-grün gewirkt in ihrem Kern. Dass es da Konflikte gibt, ist jetzt auch nicht so besonders verwunderlich.
Ja, Konflikte gibt es natürlich auch bei Fokusthema Nummer 4, der Sicherheit. Auch da sei vorab kurz gesagt, wir haben natürlich auch Innensenatorin Iris Sprenger vor mehr als einer Woche gefragt, was denn aus ihrer Sicht gut und was schlecht gelaufen ist in ihrem Ressort. Auch sie hat uns aus terminlichen Gründen abgesagt. Da müssen wir das machen, Lorenz. Was ist hängen geblieben? Sicheres Berlin war ja ein wichtiger Punkt, CDU-Kernthema. Berlin soll sicherer werden. Wie gut hat das geklappt?
Naja, das Pärchen Kai und Iris, das ja auch gemeinsam aufgetreten ist an vielen, vielen Stellen und das Gleiche verkündet hat. Und da muss man sagen, das war auch nicht immer so in der vorherigen Koalition, was das Thema innere Sicherheit betrifft. Die sind sich da sehr, sehr einig. Also Kai Wegner und Iris Spranger haben zusammen diese Freibad-Randale zum Anlass genommen, zu sagen, hier werden wir eingreifen, hier werden wir das tun. Der Zaun um den Görlitzer Park, der ja auch eigentlich eine Posse ist im Grunde genommen zwischen dem Bezirk und der Hauptverwaltung. Da sind die sich auch sehr, sehr einig. Das heißt also, Iris Spranger versucht schon ganz klar zu machen, dass sie eine eher harte Linie vertritt, was innere Sicherheit angeht. Und das ist wahrscheinlich für diese Stadt nicht ganz so verkehrt, weil in der Tat bei vielen ja der Eindruck ist, anything goes heißt in Berlin auch Verwahrlosung und Unsicherheitsgefühle, sage ich mal, gehören zu Berlin dazu. Aber ich denke auch, das muss nicht so sein. Und was diesen Teil ihrer Arbeit betrifft, glaube ich, hat sie das getan, was von ihr erwartet wurde oder was sie sich auch selbst vorgenommen hat. Was andere Dinge betrifft, die könnten ein bisschen problematischer werden. Sie ist ja auch zuständig für Sport. Sie ist zuständig für die Organisation der EM in weiten Teilen. Ihr Sohn ist engagiert, privat als Unternehmer. Und da gibt es durchaus Berührungspunkte, die für Sie noch zum Problem werden könnten.
Das haben wir in diversen Ausgaben unseres Newsletters Checkpoint beschrieben. Falls ihr euch dafür interessiert, lest da gerne nochmal rein. Da können wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Was kann man sonst noch sagen über Iris Sprenger? Es gab natürlich große Aufregung über die Freibad-Randale. Das vielleicht, weil es jetzt bald wieder in die Freibad-Saison geht. Dann durften wir letztes Jahr nur mit Ausweis ins Freibad. Der Zaun um den Görlitzer Park soll in diesem Jahr noch gebaut werden. Der Bezirk ist dagegen.
Der Bezirk ist dagegen. Deswegen hat der Senat die Zuständigkeit an sich gerissen. Das ist denkbar möglich. Ob es rechtlich in Ordnung ist, wird gerade geprüft, weil der Bezirk dagegen vorgeht.
Ja, und ob es was bringt, ist eben auch, da gehen die Fachleute sehr weit auseinander. Die Anwohner sind eher dagegen, weil sie befürchten, dass die Situation, die wirklich dramatisch ist, teilweise um den Park herum, in Hauseingängen, auf Spielplätzen und so weiter, dass die sich noch verschärft, wenn der Park eben als Rückzugsort in der Nacht geschlossen wird. Andere sagen, der Anlaufpunkt ist dann eben möglicherweise auch weg. Ja, dann gehen sie in die Hasenheide. Also das Problem wird vermutlich nicht gelöst, aber
man könnte eine Mauer um Berlin ziehen.
Das hat man ja durchaus schon mal versucht. Aber gut, wir stellen fest, als kleines Fazit, dieses Durchgreifen, starker Staat, das ist was, was Iris Sprenger durchaus gut steht. Sie ist von der SPD, muss man vielleicht an der Stelle nochmal dazu sagen, versteht sich aber gut mit der CDU in diesen Fragen. Insofern kann sie da ihre Linie ziemlich klar fahren. Es gibt keine Konflikte.
Also gutes Klima im Senat, auch in diesem Punkt. Und damit kommen wir zum Fokusthema Nummer 5. Und das ist der Klimaschutz. Deutlich vor dem Jahr 2045 soll Berlin klimaneutral sein, so das Vorhaben. Insgesamt 10 Milliarden Euro wollte der Senat für den Klimaschutz in der Stadt ausgeben, wollte 10 Milliarden investieren. So wird das wahrscheinlich nichts. Das Bundesverfassungsgericht hat solchen Fonds und dem Umgehen der Schuldenbremse einen Riegel vorgeschoben. Das muss an anderer Stelle gelöst werden. Ein Thema, was in diesem Zusammenhang auch heiß diskutiert wurde, war das 29-Euro-Ticket. Das soll auch dem Klima dienen, ob das tatsächlich Menschen mehr in die öffentlichen Verkehrsbetriebe treibt, sei mal dahingestellt. Jedenfalls wurde dieses Ticket in dieser Woche beschlossen.
Das war natürlich ein zentrales Wahlversprechen der SPD, vor allem von Giffey persönlich. Der Satz stand neben ihrem Bild. Insofern ist es für sie zentral, das einzulösen. Man muss sagen, politisch ist es hoch umstritten inzwischen, auch innerhalb der SPD. Keiner möchte es dort eigentlich mehr so richtig haben, weil es wahnsinnig teuer ist. Und eben dieses Versprechen, was damit verbunden ist, nicht ganz klar zu benennen. Aber für die Nutzerinnen und Nutzer in Berlin schön, es kommt jetzt zum 1. Juli.
Damit kommen wir zum letzten Fokusthema und das ist die Bildung. Das war der CDU ganz besonders wichtig, dieses Ressort zu übernehmen. Es lag Jahrzehnte zuvor in SPD-Hand. Die Kritik an der Berliner Bildung ist enorm. Das müssen wir alles hier nicht wiederholen. Da steht Berlin bei allen Rankings ganz, ganz schlecht da. Dieses Ressort hat Katharina Günther-Wünsch übernommen, die sich mit dem Thema auch als Lehrerin auskennt. Das hatte die vorherige Schulsenatorin auch. Allerdings hat man jetzt den Eindruck, dass tatsächlich einige Dinge doch schneller angegangen werden, als es vorher der Fall war. Sind wir denn jetzt schon über den Berg? Also ist da tatsächlich was passiert? Das lassen wir erstmal die Schulsenatorin selber sagen und dann schauen wir uns das nochmal genauer an.
Die Frage nach der Wende in der Berliner Schulpolitik ist komplex und verdient eine differenzierte Betrachtung. Gute Bildungspolitik ist kein Sprint, sondern ein Marathon, der langfristige strategische Planung erfordert. Es braucht Zeit, bis sich die Auswirkungen von Neuerungen vollständig entfalten können. Unsere jüngste Schulgesetznovelle ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, mit dem Ziel, durch klare Maßnahmen die Qualität der Bildung in Berlin kontinuierlich zu verbessern und Unterricht auf der Höhe der Zeit zu gewährleisten. Aber die Schulgesetznovelle bleibt dabei ein Teilstück von vielen Aufgaben und Maßnahmen eines umfassenden Ansatzes zur Trendwende in der Berliner Bildungslandschaft.
Was bedeutet das im Klartext für die Probleme, die wir haben? Also das Schulgesetz in der Tat könnte einige Verbesserungen mit sich bringen. Ein zentrales Problem der vorherigen Senate war ja, dass der Lehrermangel doch die Bildung erheblich beeinflusst hat. Ist das nur eine Sache, die Berlin in der Hand hat? Nein, aber doch überwiegend. Man kann da einiges besser machen. In der Tat dürfen Schulen jetzt wieder eigenverantwortlich Lehrer einstellen. Vorher wurde das zentral geregelt und alles, was zentral geregelt wird in Berlin, das wird eben auch zerregelt. Es gibt einen Nachteilsausgleich für Lehrerinnen und Lehrer, die nicht verbeamtet werden können oder wollen. Es gibt diverse neu eröffnete Schulen. Die Schulbauoffensive ist zwar nicht eine Erfindung des jetzigen Senats, da muss man aber auch darauf achten, dass die weitergetrieben wird. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel.
Also das neue Schulgesetz ist zumindest jetzt auf den Weg gebracht. Das ist auch schon mal etwas, muss man sagen. Der Entwurf geht jetzt ins Abgeordnetenhaus. Es geht da vor allem um Sprachförderung vor der Einschulung. Das 11. Pflichtschuljahr, also dass weniger Schülerinnen und Schüler die Schule ohne Abschluss verlassen. Das könnte ein großer Schritt sein. Der Probeunterricht vor dem Gymnasium, das ist auch ein großes Streitthema. Das können wir jetzt hier auch nicht im Detail besprechen, aber da steckt schon einiges drin, was zumindest perspektivisch Verbesserungen bringen kann. Eine Sache, die interessant ist, ist das Kita-Chancenjahr, also die Pflicht, dass Kinder vor der Schule richtig Deutsch sprechen lernen sollen und deswegen zumindest mit 5 ein Kita-Jahr absolvieren müssen. Da muss man sagen, das gab es faktisch vorher auch schon. Das ist ein bisschen eine Mogelpackung, denn dass das nicht durchgesetzt wurde, liegt daran, dass es keine Kita-Plätze gibt und es da dann eben nicht nachverfolgt wurde. So, wenn es da ein bisschen mehr Tempo gibt, ist das sicherlich eine gute Sache, denn es kommen zu viele Kinder in der Schule an und haben schon dann eigentlich keine Chance mehr. So, das ist das, was man damit erreichen will und die Schulen ein bisschen zu entlasten.
Ein wesentlicher Punkt könnte sein, dass unter Katharina Günther Wünsch ein bisschen mehr Pragmatismus einzieht in das gesamte Thema Bildung. Das heißt, dass es nicht nur von Ideen abgeleitet wird, sondern tatsächlich von den Zuständen und den Umständen. Das heißt also, das Stichwort ist Ideologisierung der Bildungspolitik, was jahrzehntelang ja hier auch vielen Dingen im Wege stand. Auch wenn da nicht alles falsch ist an Ideen, aber wenn man sklavisch an Ideen festhält und ignoriert, wie tatsächlich die Zustände sind, dann kommt man eben auch nicht weiter. Wir haben auch mit unserer Schulexpertin Susanne Fied-Entus natürlich darüber gesprochen und sie kommentiert es auch genau in die Richtung. Sie sagt, Katharina Günther Wünsch versucht im ideologiefreien Raum das bisschen rauszuholen, was nach der Ruinierung des Berliner Personalkörpers mittels Nichtverbeamtung, Stichwort Lehrermangel, noch möglich ist. Also wir stellen fest, das ist ein ganz, ganz langer Weg, ja. Aber sie ist mal losmarschiert.
Also man findet tatsächlich niemanden, der irgendwie schlecht über sie redet. Ich weiß nicht, ob das die Erleichterung ist, nach dem doch sehr verunglückten Versuch mit der Vorgängerin Astrid Sabine Busse, die einfach dieser Aufgabe nicht gewachsen war. Insofern sind da alle froh, dass da jemand kommt, der sowohl im Auftreten als auch von der Fachkenntnis, hast du gerade gesagt, diesen Job ganz gut macht. Es ist halt eine ziemlich hoffnungslose Aufgabe, die sie übernommen hat, die sie aber mit viel Werf übernimmt und zumindest etwas anschieben kann, was perspektivisch Verbesserung bringt. Ja, jetzt haben die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer gemerkt, dass wir noch nicht alle Senatsverwaltungen besprochen haben, weil sie nicht alle in diesen Fokusthemen auftauchen. Und da schauen wir jetzt mal ganz kurz rein, von wem man denn eigentlich bisher wenig gehört hat, weil sie nicht im Fokus stehen oder weil sie möglicherweise noch nicht wirklich aufgefallen sind. Da fällt mir als Erste immer ein Ina Ciborra, Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege von der SPD.
Ja, da kann man eigentlich schon sagen, es ist überhaupt mal gut, dass wir wieder eine Senatorin haben, die sich auch für Wissenschaft interessiert und auch die Zeit und die Möglichkeit hat, sich ein bisschen um Wissenschaft zu kümmern. Wissenschaft ist eigentlich so ein Hidden Beauty dieser Stadt. Es ist eigentlich ein Goldschatz, den wir da haben, der nicht wirklich gepflegt wird. Deswegen ist es auch schade, dass es nicht zu den Fokusthemen gehört, weil es eigentlich ein Zukunftsthema für Berlin ist. Berlin sucht ja nach einem USP. Nach den Nullerjahren des Hedonismus und der Freiheit und der Entdeckung wird vieles in Berlin normaler. Und das heißt, man muss sich eben auch darum kümmern, was könnte Berlin eben auszeichnen. Wissenschaft wäre so ein Punkt. Tatsächlich ist aber Ina Ciborra bisher noch nicht so sehr viel aufgefallen. Hat auch damit zu tun, dass sie mit vielen, ich sag's jetzt mal, unangenehmen Nebengeräuschen zu tun hatte. Also das Thema Machtmissbrauch an der HU beispielsweise, das Thema Gewalt in Notaufnahmen und Kliniken. Es ist das Hochschulgesetz vom Senat verabschiedet worden. Da gibt es eine Verschärfung zum Thema Antisemitismus, auch ein sehr umstrittenes Thema, aber wahrscheinlich notwendig. Also man kann wirklich da eher nur hoffen, dass sie die Zeit, die sie noch hat, nutzt, um sich eben um das Thema Wissenschaft und Stärkung des Wissenschaftsstandortes mehr zu kümmern, als das bisher der Fall war oder als ihr bisher möglich war.
Ebenfalls wenig aufgetaucht ist bisher Chansel Kizil-Tepe, Senatorin für Integration, Arbeit, Soziales und Vielfalt und Antidiskriminierung. Also die hat wirklich den längsten Titel von allen. Insofern etwas überraschend, dass sie bisher etwas unterm Radar fliegt, muss man sagen. Also natürlich ist sie beim Thema Unterbringung von Geflüchteten aktiv. 16 neue Containerstandorte für mehr als 6.000 Menschen. Das bleibt eine Monsteraufgabe für diese Stadt. Insgesamt ist sie eher unauffällig, hat sehr lange gebraucht, um sich einzuarbeiten, was ich ein bisschen überraschend fand, weil sie ja so als Rückkehrerin aus dem Bundestag durchaus auch eine der Hoffnungen der SPD war oder noch ist. Auch womöglich als Spitzenkandidatin da eine größere Rolle zu übernehmen, das hört man derzeit kaum noch, aber naja, wer weiß, was noch kommt.
Sie kandidiert jedenfalls nicht für den SPD-Vorsitz. Sie hat ja auch genug zu tun, muss man mal sagen. Es ist aber auch eine Ämterzusammenballung, die jetzt nicht so wahnsinnig populär ist, ne? Also das sind Themen, von denen die meisten Menschen gar nicht so wahnsinnig viel hören wollen. Immerhin ist der Landesmindestlohn, was auch in ihrer Verantwortung ist, gestiegen, um immerhin 69 Cent auf 13,69 Euro die Stunde. Aber ich glaube, dass sie eher unauffällig, aber dennoch durchaus engagiert arbeitet. Jedenfalls ist es das, was man so mitbekommt. Sie hat auch ein ganz gutes Team zusammen. Aber wahrscheinlich muss sie tatsächlich nochmal gucken, wo ist eigentlich ihr Thema in diesem Senat. Und das kann man im Moment noch nicht erkennen.
Mehrere Themen für sich erkannt hat Joe Cialo, Senator für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt von der CDU, den Kai Wegner hergezaubert hat, muss man sagen. Und der hat auch überraschend viele Themen gesetzt bisher.
Da muss man sagen, das ist erfrischend, ab und zu Menschen in Ämtern zu erleben, die gar keine Verwaltungserfahrung bisher haben. Politisch hat er natürlich ein bisschen Erfahrung. Er kam früher von den Grünen zur CDU, ist ja im Bundesvorstand auch. Aber diese Verwaltungsarbeit war ihm neu und das tut manchmal ja ganz gut. Also zum Beispiel das Stichwort die neue Zentral- und Landesbibliothek, so ein Dauerbrenner in Berlin, da hat er vorgeschlagen, dass das Kaufhaus Galerie Lafayette in der Friedrichstraße dafür genutzt werden könnte. Jetzt sagen diejenigen, die sich lange mit Politik auskennen, wenn man ein Thema versenken will, macht man es genau so. Man stimmt es vorher nicht ab, sondern droppt es einfach mal. Aber die Idee ist ja trotzdem gut, auch wenn sie vielleicht nicht seine war. Er hat sie zu seiner gemacht und hat dadurch dieses gesamte Thema, wir müssen dafür jetzt endlich mal eine Lösung finden, auf die Tagesordnung gesetzt. Der will nicht aufgeben, obwohl natürlich viele sagen, das ist nicht zu bezahlen. Und das war auch verhandlungstechnisch gegenüber dem Eigentümer dieses Gebäudes sehr, sehr unklug. Auf der anderen Seite muss man sagen, es wird wirklich Zeit, dass sich bei diesem Thema was bewegt. Die Idee ist attraktiv und man kann sich das gut vorstellen. Und man würde ihm wünschen, dass es Lösungen gibt, die zum Beispiel auch gefunden werden müssen für die bisherigen Immobilien. Da ist noch nicht so viel drüber nachgedacht worden, muss aber drüber nachgedacht werden. Man würde ihm wünschen und wahrscheinlich auch ein bisschen der Stadt wünschen, dass das so ein Projekt wird, könnte auch ein Anziehungspunkt werden.
Es sind ja große Fußstapfen in der Tritt eines sehr beliebten über Parteigrenzen auch hinweg beliebten Klaus Lederer als Kultursenator, der das 6 Jahre lang gemacht hat und sehr engagiert gemacht hat. Ein weiterer Diskussionspunkt war natürlich die Antisemitismusklausel, wo er gesagt hat, dass Projekte, Künstlerinnen, Künstler, Kultureinrichtungen, die gefördert werden vom Land, dass die etwas unterschreiben sollen, dass sie jede Form von Antisemitismus ablehnen. Das war natürlich nach dem Terroranschlag der Hamas in Israel und den Dingen, die danach passiert sind, auch bei uns in der Stadt, den Protesten. Da gab es ja durchaus Handlungsbedarf und diese Antidiskriminierungsklausel ist wieder kassiert worden nach kurzer Zeit, weil unklar war, ob es juristisch haltbar ist, mit der Meinungs- und Kunstfreiheit vereinbar. Ist noch nicht ganz klar, wie es ausgeht, aber man kann schon sagen, dass auch die Aufregung um die Berlinale durchaus ihm ein bisschen Rückenwind gegeben hat, dass es so eine Klausel schon möglicherweise geben sollte, zumindest für Projekte, die eben gefördert werden vom Land. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Aber unterm Strich das gleiche Muster, ein bisschen zu schnell vorgeprescht, ein bisschen zu wenig abgestimmt, juristische Probleme zurückgezogen, macht keinen richtig guten Eindruck im Ergebnis. Aber wenn man mal sagt, dass das Ergebnis jetzt darin besteht, dass es jetzt für den gesamten Senat eine Lösung dafür geben soll, dann ist es immerhin ein guter Start gewesen.
Ja, apropos guter Start, den hatte Felor Badenberg, Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz, jedenfalls nicht. Das kann man, glaube ich, so sagen.
War ein bisschen unglücklich. Sie ist relativ schnell in ein Live-Interview bei den Tagesthemen geschlittert und hat sich dort zu Klimaklebern geäußert, als einer möglichen kriminellen Vereinigung. Da ging es um eine Razzia in München. Wirkte ein bisschen unvorbereitet, ein bisschen nervös. Man merkte ihr da so ein bisschen an, dass sie bisher eher im Hintergrund gearbeitet hatte. Das hat sie aber relativ schnell wettgemacht. Das ist ja auch sowas, ist relativ schnell vergessen. Sie arbeitet nach unserer Wahrnehmung, kann ich das sagen, doch sehr engagiert an den Themen, die auch der CDU wichtig sind. Das ist natürlich das Thema Clankriminalität, also das Abschöpfen von illegal verdientem Geld. Auch keine Erfindung des jetzigen Senats. Das hat auch schon der Vorgängersenat angeleiert, aber da muss man natürlich dranbleiben. Sie ist natürlich erfahren, was das Thema Verfassungsschutz betrifft. Da kommt sie her.
Interessant ist, dass man wenig über sie hört. Ja, also das kann man jetzt in die eine oder andere Richtung interpretieren, auch in Juristenkreisen, wo es, sagen wir mal, viel Aufregung gab um jemanden wie Dirk Behrendt von den Grünen, der das eine Zeit lang gemacht hat. Die sind jetzt so ein bisschen indifferent, was ja heißen kann, dass sie eigentlich vielleicht einen ganz guten Job macht. Bleibt ein bisschen abzuwarten, was da noch bei rauskommt.
Wahrscheinlich ist es sogar gut, wenn man von Justizsenatorinnen und Senatoren nicht so wahnsinnig viel hört. Das heißt, dass sie auch die Justiz machen lassen. Und das ist nicht immer das Verkehrteste.
Ja, und dann kommen wir zu einem, der für alles zuständig ist. Stefan Evers, Senator für Finanzen. Der hat einen der härtesten Jobs dieser Stadt und da muss man sagen, schlägt sich bisher tapfer.
Das stimmt und man muss ja auch sagen, ohne Stefan Evers hätte es wahrscheinlich keinen regierenden Bürgermeister Kai Wegner gegeben. Es war zwar Kai Wegners Idee, Stefan Evers, der ja eher auf der anderen Seite der innerparteilichen Machtkämpfe stand, nämlich bei Monika Grütters, dass er Stefan Evers übernommen hatte. Das war ja eigentlich ein kluger Schachzug von Kai Wegner. Stefan Evers hat sich ihm im Grunde genommen gedankt, dadurch, dass er also wirklich sehr, sehr gut seinen Wahlkampf gemanagt hat, mitgemanagt hat, aber eben auch an führender Stelle. Jetzt hat er dieses undankbare Amt, das ja auch schon den ein oder anderen Vorgänger berühmt gemacht hat. Man muss bei ihm sagen, bisher ist er noch nicht unbeliebt. Das ist für Finanzsenatoren
erstaunlich.
So, er hat wenig Einarbeitungszeit gehabt, aber man hat den Eindruck, er hat es ganz gut im Griff. Er warnt sehr davor, dass Berlin in eine Lage reinrutscht, die noch schlimmer ist als zu der Zeit von Thilo Sarrazin. Finanzsenatoren warnen immer, das gehört zu ihrem Job. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, ist diese Warnung alles andere als unberechtigt. Man muss auch sagen, das Haushaltspaket, das jetzt vorgelegt wurde mit den Einsparungen von nochmal 2% in allen Ressorts, ist eigentlich zu wenig. Das wissen auch alle. Das war jetzt ein politischer Kompromiss, den er auch eingegangen ist. Eigentlich wieder besseres Wissen. Aber so ist es eben in der Politik und auch in der Koalition. Man kann sich nicht überall bei allem durchsetzen. Wahrscheinlich, muss man aber leider sagen, hat er mehr Recht als die anderen.
Heute circa 10 Minuten später. Grund dafür ist eine Verspätung aus vorheriger Fahrt.
Und damit sind wir durch.
Ja.
Einmal durch den Senat gerempelt in einer knappen Stunde. Was stellen wir fest? Also es wird relativ ruhig regiert, das ist schon mal auffällig. Es ist das Beste für Berlin, wie es versprochen wurde. Da reicht die Fantasie doch für mehr, würde ich mal sagen. Das ist es noch nicht, aber es hat sich tatsächlich einiges geändert. Einiges hat sich auch zum Besseren geändert. Was der Stadt fehlt, muss man sagen, das ist tatsächlich so ein, ja, Vision ist immer so ein großes Wort, aber dass man irgendwie so ein besseres Bild dafür kriegt, wie soll die Stadt nach Vorstellung dieses Senats eigentlich in 10 Jahren aussehen, das weiß man wirklich nicht so richtig. Die Opposition, klar, wen verwundert's, ist kritisch, Schwarz-Rot sei ein Ankündigungssenat, meinen die Grünen. Ab und zu werden Signalraketen abgeschossen, auch noch so ein Wort, das hier gefallen ist, da geht's um den Zaun, um den Girlie, die Magnetschwebebahn, die Olympia-Bewerbung. Tatsächlich hat man ein bisschen den Eindruck, da werden eine ganze Menge Kulissen auch aufgebaut, die relativ schön aussehen, aber dahinter tut sich nicht so wahnsinnig viel. Ne? Also das, die eigentlichen Probleme bleiben ein bisschen liegen, aber das kann man einem Senat nach einem Jahr nicht zwingend verdenken.
Und es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass die nächste Wahl schon wieder so schnell kommt. Ne? Die haben ja deutlich weniger Zeit, als eine normale Legislaturperiode haben würde. Und ich glaube, daran liegt es vielleicht auch so ein bisschen, dass sie diese Signalraketen abfeuern, damit bei den Leuten irgendwie was hängen bleibt. So, die machen was, da passiert was.
So, und das ist ein bisschen das Problem, weil wir eigentlich fast schon wieder in den nächsten Wahlkampf einsteigen. Und deswegen ist auch, sagen wir mal so, der Ausblick nicht so wahnsinnig optimistisch, weil die großen Themen, und das ist nun mal letztlich alles das, was zusammenhängt mit dem Thema, wie funktioniert die Stadt oder wie bekommen wir die Stadt zum Funktionieren, Da muss man schon sagen, da muss man ein bisschen skeptisch sein, dass das tatsächlich vorangeht. Und tatsächlich hat ja auch der regierende Bürgermeister wenig überraschend, nachdem er das Amt übernommen hat, kürzlich bei einem Bürgerdialog in Charlottenburg gesagt, ich gebe zu, nach einer Bestandsanalyse erkennt man, so einfach ist es dann doch nicht.
Willkommen im Leben eines regierenden Bürgermeisters von Berlin. Das haben schon einige vor ihm erlebt. Also zurück zu unserer Eingangsfrage, Lorenz. Ist das jetzt der beste Senat aller Zeiten?
Noch nicht.
In diesem Sinne, wir stellen euch natürlich auch die Frage, wie zufrieden seid ihr nach einem Jahr mit dem Berliner Senat? Klickt da gerne in die Abstimmung und hinterlasst uns gleich noch einen Kommentar. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren oder einen Stern, damit ihr ab jetzt keine Folge mehr verpasst. Das war der Checkpoint-Podcast für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Redaktion hatte Jessica Gummersbach, Produktion Markus Lücker.
Musik Anke Mürre.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Passend zum nahenden 1. Mai begeben wir uns dann nach Kreuzberg, Berlins berühmtesten Bezirk. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Bis dahin.
Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
Und ich heiße Katja Füchsel.
Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbediensteter aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie "Ich schwöre, ich fick dein Leben".
Es geht um den Prozess gegen den sogenannten Clanchef Arafat Abu-Chaka und drei seiner Brüder.
Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.